die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo Marc.
Hoi Nagi, hoi Nelly.
Wir sind wieder bei einer neuen Folge unserer Serie Perfect Match, wo es darum geht, Wein mit Essen zu kombinieren. Und für das haben wir natürlich unseren Experten bei uns, den Marc Almert, Geschäftsführer von Port au Lac Vin und Sommelier und als solches natürlich bestens geeignet, zum Essen mit Wein zu kombinieren. Und heute steigen wir in ein ganz interessantes Thema ein, nämlich Süsswein. Und Süsswein zum Essen matchen, stelle ich mir anspruchsvoll vor, Marc, was kommt dir da gerade in Sinn, wenn du Süsswein hörst?
Mein erster Sommelierjob war im Rheingau, wo es natürlich viele Bestände von alten, süßen Rieslingen gab. Und es ist überraschend, gerade mit der Reife, wie gut Süßweine nicht nur zum Dessert und Käse passen, sondern auch zu herzhaften Gängen. Und das möchte ich heute mit euch besprechen.
Okay, dort wird es interessant, aber das ist ja so wie der Klassiker. Man hat das Gefühl, den Süßwein nehme ich noch schnell mit fürs Dessert. Ich sage jetzt mal, meine Erfahrung ist, wenn ich im Restaurant das Dessert nehme, dann kommen ja Dessertkarten über, plus noch ein paar Süßwein-Empfehlungen. Und dort schaue ich dann immer so ein bisschen auf den Preis und denke, ja, meistens gibt es ja auch nicht einen Dezi oder so, sondern 0,25 und dort ist das oft, also für mein Gefühl, ein bisschen überbepreist.
Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele Süßweine auf der Welt, die sehr, sehr fair bepreist sind, gerade weil die Nachfrage leider völlig wegbricht. Und dadurch gibt es auch viel, was man jetzt reif probieren kann. Und da würde ich fast die Gegenthese aufstellen. Zeig mir eine andere Kategorie Wein, wo du so gereifte Weine zu dem Preis kriegst.
Das andere, was Süsswein bei mir einfach auslöst, und ich bin sehr bereit, mich jetzt da heute von den beiden Weinen, die du mitgebracht hast, vom Gegenteil überraschen zu lassen. Aber oft ist es einfach noch zu süss, wo am Schluss alles einfach noch irgendwie überdeckt und jetzt so ein bisschen den Wein noch rauszuspüren, durchaus tricky.
Ich glaube, da ist auch die Herausforderung, dass wir uns alle nicht genug mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ist eigentlich die älteste Art von Wein. Also früher waren alle Weine süß, auch alle Schaumweine etc. Da wäre zum Beispiel eine Frage an euch, wie viele Folgen habt ihr schon zu Süßweinen gemacht?
Eine haben wir garantiert gehabt, nämlich ein Gracher Domprobst vom Herr Schäfer.
Ja, schönes Beispiel.
Wo ich finde, das ist ein wunderbarer Süßwein, zumindest in meinem Verständnis. Ist ein Kabi, hat aber immer noch ordentliche, ich glaube, 70 bis 90 Gramm Restzucker drin. Also da läuft was.
Nagi, was verbindest denn du so mit Süsswein zum Beispiel?
Mit Süsswein verbinde ich eine wahnsinnige Lernreise, weil mein lieber Freund Jürgen, seines Zeichens erster Master auf einem von Deutschland, hat mir immer gesagt, Riesling trinken muss man sich verdienen. Und das Spannende ist, ich habe es müssen verdienen, weil am Anfang die ersten zwei, drei Riesling habe ich irgendwie so gefunden, das ist so süß, das ist so klebrig, was soll das? Und sein Zusatz war aber, schau, es wird das Glas kommen und wenn du das Glas erlebt hast, dann lade ich Riesling nie mehr los. Und ich muss sagen, ja, es ist so. Und bei mir war es Schäfer gewesen, mit dem Domprobst und seitdem begleitet mich der Wein, ich glaube, seit 15, 20 Jahren durchs Leben. Und ich will ihn nicht missen müssen.
Ja, aber Riesling, tut man das mit Süsswein gleichsetzen? Grundsätzlich, ich glaube, das ist schon ein bisschen komplexer.
Die Welt setzt es fast zu sehr mit Süßwein gleich. Viele denken, dass deutscher Riesling immer süß ist. Und das war ganz, ganz früher so. Da reden wir jetzt von vor 200 Jahren. Es gibt sicherlich noch grandiose, edelsüße Weine. Und es gibt auch nach wie vor manche Weingüter, die sich vollkommen darauf spezialisieren. Allen voran natürlich J.J. Prüm, das wird vielen was sagen. Aber es gibt ganz, ganz viele tolle, trockene Rieslinge inzwischen und auch Schaumweine aus Riesling. Ich glaube, Süßwein, wenn wir es kurz global betrachten, was gibt es denn für berühmte Süßweine? Es gibt zum einen die Kategorie der sogenannten, das klingt auf Deutsch furchtbar, aufgespritteten Süßweine, fortified, klingt da deutlich eleganter. Das sind Port, Sherry, Madeira, Malaga etc. Da machen wir noch eine separate Folge zu. Dann gibt es die großen Klassiker aus Frankreich. Das sind zum einen Sauternes, das denke ich, der teuerste Süßwein, kann man sagen. Ein weißer Süßwein aus dem Bordeaux-Gebiet oder einem bestimmten Teil des Bordeaux-Gebiets. Und dann gibt es ganz, ganz viele sogenannte Vin de Liqueur und Vin du Naturel. Das heißt entweder Likörweine oder natürliche Süßweine. Und das sind verschiedene Arten, wie man Süßweine machen kann, gerade auch in Südostfrankreich. Also die meisten davon kommen aus Roussillon, die international bekannt sind. Und dann gibt es viele, viele tolle Beispiele an Süßweinen aus allen möglichen Ländern, sei es Eiswein aus Österreich, sei es aus Italien, einige tolle Süßweine aus der Toskana. Vinsanto ist was, was man vielleicht schon mal gehört hat. In Spanien gibt es natürlich auch tolle Beispiele, haben wir heute auch einen dabei. Und weltweit gibt es ganz, ganz viele historische Beispiele für Süßwein, aber sie werden kaum noch getrunken. Und das regt mich so auf, weil wenn man sich anschaut, was wird denn sonst heutzutage getrunken? Eigentlich alles andere, was wir konsumieren, wird immer süßer. Es werden immer mehr Limonaden getrunken, es werden immer mehr restsüße Speisen auch gegessen. Aber die Süßweine haben diesen Verruf, wie man auch an eurer Folgenstruktur sieht. Nur jeder hundertste Wein ist ein Süßwein, böse formuliert. Und das ist eigentlich schade.
Warum glaubst du, dass der Ruf so gelitten hat vom Süßwein oder dass der Konsum zurückgeht?
Zum einen passiert es ja immer seltener, dass man wirklich verschiedene Weine im Laufe eines Abends genießt. Vielleicht noch im Gourmet-Bereich mit einer Weinbegleitung. Und da sind Süßweine oft die Gläser, die dann wirklich auch ausgetrunken werden. Aber daheim, ganz offen gesprochen, wer macht denn außer an Weihnachten oder an großen Festtagen noch einen Süßwein bewusst auf? Vielleicht die Weintrinker unter uns, sowas wie den Schäfer dann am Ende des Abends als sogenannten Reparaturwein, wo man versucht, mit der Rieslingsäure wieder wach zu werden. Aber offen gesprochen, ich kenne sehr, sehr wenige, gerade so, ich sag mal, Hobby-Weintrinker, die jetzt nicht beruflich mit Wein zu tun haben, die sagen, oh, wir machen jetzt außer zum Käse oder zum Dessert bewusst eine Flasche Süßwein auf und schenken die ein.
Aber wenn du jetzt sagst, der Süßwein ist dann oft der gleich komplett ausgetrunken wird, aber das ist ja das Trügerische, weil Süßsein, das löst ja etwas aus, das löst ja im menschlichen Hirn etwas aus, Zucker ist man sich gewöhnt, da hat man positive Verbindungen dazu und das funktioniert geschmacklich einfach immer, aber ich behaupte jetzt mal, man trinkt es aus, weil es halt so schön süß ist, trinkt man es dann aus, weil es auch so schön schöne Komplexität hat oder weil ich dort weintechnisch irgendetwas kann entdecken.
Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, was. Also wenn ich kurz vor Weihnachten durch einen französischen Supermarkt laufe, gibt es da ganz viele Müsgas, die teilweise noch direkt von der Ernte des Jahrgangs kommen, also 8 Wochen alt sind. Und die sind einfach nur klebrig süß und sehr eindimensional. Das gehört aber in Frankreich zu einem Weihnachtsessen irgendwie dazu. Es gibt aber ganz, ganz viele Süßweine, die eine enorme Tiefe entwickeln, entweder durch die Art, wie sie hergestellt wurden oder durch die Flaschenreife, die sie mitbekommen. Und ich durfte schon manche Süßweine mit 50, 80 Jahren, teilweise noch mehr Alter, genießen. Und das ist dann wirklich fast noch komplexer als ein normaler, trockener, gereifter Wein. Denn ich habe durch die Süße diese extra Dimension an Komplexität da drin, die natürlich auch für mich als Sommelier total fordernd ist, weil wie gehe ich mit dieser Süße im Glas um und welche Gerichte passen überhaupt dazu?
Jetzt hast du vorher erwähnt, einer von den teureren Süßweinen, den man trinken kann, ist Sauternes aus Frankreich. Was macht denn der so teuer?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen das Thema Angebot und Nachfrage. Es gibt da ein, zwei sehr bekannte Brands. Das berühmteste und für viele das beste Sauternes-Weingut wäre Château d'Yquem. Und dann gibt es auch innerhalb Bordeaux noch weitere Süßweine als nur Sauternes, Montbazillac zum Beispiel. Aber es ist einfach ein Stil, der schon sehr lange sehr bekannt ist und auch in vielen Königshäusern früher serviert wurde. Und das war, genauso wie die Rotweine aus Bordeaux legendär sind, schon sehr lange und auch ihre Weißweine überstrahlen, ist der Sauternes eines der Süßweine, die auf jeder klassischen Weinkarte oder auch in jedem königlichen Keller früher nicht fehlen durften.
Ist nachvollziehbar, weil Bordeaux, sie haben es verstanden, wie man auch Marketing macht, wie man Wein vertreibt und dass er Herr und Frau Wein trinken bringt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich schüttel gerade kurz mit dem Kopf, weil das haben sie früher sehr gut. Bei Sauternes passiert gerade das, was in vielen Süßweingebieten passiert, auch zum Beispiel Portwein, dass immer weniger Personen weltweit daran Interesse haben. Und jetzt versuchen sie Sauternes gerade krampfhaft umzupositionieren, vom klassischen Speisenbegleiter zu Käse, Dessert, Foie Gras, was man sonst so schönes alles isst, zu das ist ein trendiger Aperitifwein für junge Leute. Und das wird meiner Meinung nach ein, im Englischen sagt man, uphill battle, also eine Schlacht, die schwer zu kämpfen ist. Und da bin ich nicht überzeugt von, dass sie da auf dem richtigen Trip sind. Das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, da werden mich nicht alle Chateaus für mögen. Aber ich glaube schon, dass man Süßwein in der klassischen Speisenfolge gut positionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass die Rettung ist, wir positionieren es jetzt als Aperitif oder als Mischgetränk.
Also du würdest aber auch ehrlich gesagt sagen, es hat etwas auch mit den Essensgewohnheiten zu tun. Aber du hast jetzt gerade Foie Gras erwähnt, du hast gewisse Käse erwähnt. Ich kenne Leute, die kein Schafs-, kein Geissenkäse essen. Eben Foie Gras per se schon mal ethisch ein schwieriges Thema. Steht Frankreich generell vor einem Problem?
Also allgemein gesprochen im Weinbau sicherlich, weil sie zu viel Wein haben für das, was noch konsumiert wird. Das geht aber nicht nur Frankreich so, das ist auch in Italien, Spanien, anderen, vor allen Dingen europäischen Weinbaugebieten, vereinzelt auch Australien, ein Thema, wo die Politik bald reagieren wird. Aber sicherlich ist es so, dass viele Speisen, die klassisch mit Süßwein in Verbindung gebracht wurden, nicht mehr so geläufig sind. Also auch desto gesundheitsbewusster wir werden, desto eher verzichtet man dann beim Business Lunch aufs Dessert, somit dann vielleicht auf den Süßwein. Ich persönlich sehe es jetzt Sommelier oft so, man kann ja auch einen Süßwein statt Dessert verkaufen, respektive als Gast genießen. zum Beispiel, du hast es angesprochen, Nelly, oft kriegst du dann die Dessertkarte. Auf der einen Seite sind die süßen Getränke und auf der anderen Seite die süßen Speisen. Ich wähle oft nur das Glas und nicht den Teller.
Und wenn wir jetzt aber noch einmal schnell das anschauen mit Frankreich, mit Bordeaux, mit Sauternes, ich finde es jetzt spannend, oder? Zum Beispiel, Sauternes kann mich niemals so fesseln, wie das beispielsweise Riesling von der Mosel macht. Weil ich einfach finde, ein Sauternes stinkt neben einem Moselriesling ab.
Das ist, glaube ich, immer ein Stück weit subjektiv. Wichtig ist, dass man vielleicht versteht, wie kommt überhaupt Süße in den Wein? Und vielleicht wollen wir uns das kurz anschauen. Wenn ich Trauben lese, dann haben die wahnsinnig viel Zucker drin. Und wenn ich einen normalen, sprich trockenen Wein machen möchte, dann lasse ich die Hefe diesen Zucker vergären und der wandelt das dann in Alkohol und Kohlensäure um. Die Kohlensäure verschwindet, der Alkohol bleibt. Und am Ende haben die meisten Weine dann irgendwas zwischen 0 und 3 Gramm Restzucker. Ich kann Süßwein machen, indem ich diesen Prozess stoppe. Das passiert manchmal, indem ich meinen Wein im Keller sehr stark runterkühle, dann hört die Hefe auf zu arbeiten. Oder indem ich die Hefe töte, weil ich sie mit Alkohol totschlage, sehr einfach formuliert. Das ist dann zum Beispiel das Thema aufgesprittete Weine. Sprich, ich gebe einen hochprozentigen Alkohol zu, entweder vor der Gärung, während der Gärung oder kurz vor Abschluss der Gärung. Die anderen Methoden, und das ist bei den allermeisten Süßweinen weltweit der Fall, ist eine sogenannte Edelfäule. Die heißt Botrytis. Das ist ein kleiner Pilz, der sich auf die Trauben setzt, wenn sie überreif werden. Und der punktuiert die Traubenhaut, dadurch verdunstet das Wasser und die Traube wird am Stock wie eine kleine Rosine. Das heißt, ich habe einen sehr konzentrierten Saft mit sehr, sehr viel Zucker und den gär ich dann nur ganz leicht an. Manchmal gärt man ihn noch recht fertig, wie Sauternes hat fast 14%, Riesling oft nur 6, 7, 8%. Und dann habe ich noch einen relativ hohen natürlichen Zucker in der Traube mit nur einem sanften Alkohol.
Und wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe vorher, dann würdest du durchaus auch dafür plädieren, dass in einer Speisenabfolge der Süßwein durchaus einmal bei anderen Gängen als beim Dessert seine Berechtigung hätte.
Also wir haben das im Rheingau wirklich oft durchexerziert, dass wir Gästen gezeigt haben, restsüßer Riesling kann ein ganzes Menü begleiten. Denn ihr habt selber schon gesagt, süß ist eigentlich was, was den Körper freut, wo auch Glückshormone ausgeschüttet werden. Heißt, wenn wir es nicht mit dem Hirn übersteuern, dann mögen wir eigentlich Süßweine zu trinken. Und da ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das zu einer Speisenfolge? Ein Pairing, was immer gut geht, ist Schärfe mit Süßwein. Das heißt, wenn ich recht scharfe Komponenten habe und da einen Wein mit gewisser Restsüße beigebe, dann gibt es den Effekt, dass ich die Süße am Gaumen weniger spüre und auch die Schärfe vom Gang. Heißt, beides wird milder, beides wird harmonischer. Wir kennen das Phänomen natürlich vom Käse. Wenn ich sowas wie einen Blauschimmelkäse mit einem restsüßen roten Portwein nehme, dann habe ich dieses Rezente, dieses Würzige vom Käse, was sehr, sehr gut mit diesen zuckrigen, fruchtigen Komponenten vom Portwein funktioniert. Aber man kann natürlich auch in herzhaften Gerichten Frucht einbauen. Gerade wenn ich fruchtige Komponenten in der Soße, in der Beilage oder Ähnliches habe, werden Süßweine da gut andocken können. Wenn ich Schmorgerichte habe, die ja oft auch mit Wein in der Soße abgeschmeckt wurden und dazu greift ein Süßwein reicher, dann wird das sehr, sehr gut funktionieren. Genauso, wenn ich was sehr, sehr Salziges habe und möchte damit ein bisschen Süße gegensteuern, um diese Salzkomponente zu reduzieren, dann klappt das gut. Marcus Del Monego, ein anderer Sommelier-Weltmeister, der auch Master of Wine ist, serviert zum Beispiel bei Menüs sehr oft Krustentiere, also entweder Hummer oder Garnelen oder Ähnliches, und dazu greift ein Sauternes. Und das ist so ein Pairing, wenn man das in der Speisekarte liest, sagt jeder, da hat Markus sich jetzt verrannt. Und wenn es dann kommt, dann erkennt man, wow, das ist ein grandioses Pairing, weil ich habe die Salzigkeit der Krustentiere. Ich habe eine Soße, die oft mit einer leichten Schärfe arbeitet, gerade auf Tomatenbasis. Und dann diese Süße vom Wein und die Säure vom Wein dazukommt. Und das wird wahnsinnig rund am Gaumen.
Kann man denn Süßwein aus deiner Sicht kategorisieren? Also kategorisiert man das nach Region? Kategorisiert man das nach Zuckergehalt? Oder wie kann ich mir da so im Kopf ein Schema zurechtlegen?
Im Prinzip alles, was du gesagt hast. Was davon kann man sich leicht merken? Also Region ist sicherlich ein Thema. Und dann geht fast immer einher, wie wird denn in dieser Region die Süße gemacht? Geht es eben um die Edelfäule? Geht es ums Stoppen der Gärung oder ums gar nicht erst zustande kommen lassen der Gärung? Dann ist die Frage, welche Trauben habe ich? Welche Stile habe ich? Wie viel Alkohol habe ich? Und Zucker spielt sicherlich eine Rolle, aber Zucker ist dann ein sehr verkopftes Thema. Zumal je nachdem, was sonst noch im Wein passiert, also ist der oxidativ ausgebaut oder ist der reduktiv, sprich im Stahltank ausgebaut, ich den Zucker sehr unterschiedlich wahrnehme. Das kennt jeder, der zum Beispiel verschiedene Portarten probiert hat. Ein Vintage-Port wird immer süßer wirken als ein Tawny-Port. Analytisch haben sie aber denselben Zucker. Deswegen ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht tief mit Wein beschäftige, schwierig. Deswegen denke ich da eher in groben Mustern. Wir haben jetzt heute vor uns stehen zum Beispiel einen leichten Riesling-Süßwein. Das heißt, das ist fruchtbetont, wenig Alkohol und recht viel Zucker. Dann gibt es kräftigere, weiße Süßweine, wie zum Beispiel Sauternes. Und dann gibt es ganz oxidative, weiße Süßweine, zum Beispiel Vinsanto oder manche Sherrys gehen in die Richtung. Und dann gibt es noch die Kategorie, die nicht ganz so oft vorkommt, wie rote Süßweine. Wenn ich jetzt mal Port ausklammere, gibt es da sehr, sehr wenig Beispiele. Deswegen war mir wichtig, heute mal einen mitzubringen.
Jetzt noch eine Frage, die richtet sich an Weinhändler in dir. Meine Erfahrung ist, wenn ich einen Süßwein kaufe, dann ist das oft auch mal schnell sehr teuer. Also geht es so gegen die 50, 60 Franken für ein Fläschchen, das dann irgendwie 0,5 ist, also nicht einmal so der Standard 0,75. Woher kommt denn das?
Bei vielen Herstellungsmethoden von Süßweinen verdunstet entweder viel, gerade bei gereiften Süßweinen, oder wir hatten es vorhin, ich habe ursprünglich dieselbe Menge an Trauben im Weinberg, lass dann aber diese Edelfäule die Hälfte davon kaputt machen. Das heißt ja, aber ich habe dieselbe Menge an Arbeit im Weingut für viel, viel weniger Flüssigkeit, die am Ende rauskommt. Entsprechend ist der Durchschnittspreis dieser Flüssigkeit, das ist jetzt sehr technisch-kaufmännisch gesprochen, ist es sehr teuer im Vergleich zu einfach klassischen Weinarten. Denn oft geht es auch schief. Also wer sich schon länger mit Süßwein beschäftigt, kennt vielleicht auch das Thema Eiswein. Das ist ein Wein, wo die Trauben im gefrorenen Zustand gelesen und auch verarbeitet werden. Das heißt, das passiert sehr spät im Jahr, meistens rund um Weihnachten. Heißt, als Weingut gehe ich das Risiko, einen Trauben hängen zu lassen, hoffe, dass die Natur mit mir mitspielt und irgendwann die Temperaturen sinkt, bevor die Trauben völlig verfault sind. Und das klappt in manchen Jahren und dann habe ich einen grandiosen, komplexen Wein. Es geht aber auch oft schief und ich habe einfach Verlust. Und dieser Verlust muss irgendwo aufgefangen werden.
Vielleicht nochmal aufs Thema Komplexität ein bisschen zurückkommen. Wir haben ja jetzt das Thema schon gehabt. Unter Umständen kann die Süße einfach viel überdecken, weil sie einfach in einem Süßwein das prädominante Gefühl ist. Wenn ich jetzt quasi aber gleich noch so ein bisschen die Weihigkeit von so einem Süßwein, wenn ich der ein bisschen auf die Spur komme, wie gehe ich jetzt so beim Degustieren oder beim Trinken vor?
Ich vergleiche es kurz mit einem anderen süßen Produkt, was die meisten wahrscheinlich besser kennen. Es gibt enorm viel belanglose süße Schokolade und dann gibt es gute Schokolade, nicht nur zartbitter, sondern auch mit einem hohen Milchanteil, die noch eine gewisse Tiefe und Komplexität mitbringt. Und ähnliches ist es bei Süßwein. Ich kann sehr plakative, einfache Süßweine machen. Ich kann aber auch sehr tiefe, komplexere Süßweine machen. Und die folgen eigentlich der gleichen Logik wie normale Weine. Heißt, sie kommen aus sehr besonderen Orten, wo alles zusammenspielt, um einen perfekten Wein hinzukriegen. Sie haben oft eine gewisse Reife und sie haben eben nicht nur einen Akkord, den sie anschlagen, sondern wie ein Orchester mehrere. Das heißt, Süße ist ein Thema, aber ich habe noch Mineralität, ich habe Alkohol. Ich habe bei Rotwein dann eine gewisse Bitternis, ein gewisses Tannin, was mitspielt und habe so einige Eindrücke auf der Zunge und nicht nur diese Süße.
Also das Entscheidende finde ich ja auch noch, dass Süße durch Säure gepuffert wird. Also Säure ist eine wahnsinnig wichtige Komponente im Wein, wo ihm dann auch irgendwo die Lebendigkeit gibt. Und ich glaube, die grosse Herausforderung beim Süßwein ist, all das zu sehen, was hinter der Süße steckt. Und ich glaube, das ist die Kunst vom Trinken von Süßwein.
Jetzt hast du uns heute zwei Süßweine mitgebracht. Ich würde sagen, vermutlich mit sehr unterschiedlichem Profil. Ich schaue jetzt schnell auf die Gläser. Der eine ist weiß, der andere ist rot. Gib uns doch mal schnell einen Überblick, was du uns mitgenommen hast.
Genau, mir war wichtig, zwei Möglichkeiten von Süßwein aufzuzeigen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber hier sind wir fast an entgegengesetzten Enden vom Spektrum. Wir haben als erstes einen Riesling. Und das ist eine Riesling-Spätlese, sprich ein spät gelesener Riesling, das Name ist Programm. Das heißt, die Edelfäule hat gerade angefangen. Das Ganze ist 2018 von Ratzenberger zur Weinbergslage und nach wie viel Süßwein man die gut ausspricht, kommen wir später. Das andere im Vergleich ist ein spanischer Süßwein, ein roter Süßwein aus der Monastrell-Traube. Das kennen die frankophonen Zuhörer eher als Mourvèdre. Und das aus dem Südosten Spaniens, aus Jumilla, das kann ich leider nicht so gut aussprechen, vom Weingut Olivares der Dulce.
Gibt es zwischen einem weißen und einem roten Süßwein Unterschiede in der Charakteristik?
Es kommt drauf an, denn natürlich gibt es innerhalb dieser beiden Kategorien noch eine wahnsinnige Spannbreite. Weißer Süßwein kann alles sein, von Riesling über Sauternes, über Vinsanto, über manche Sherry-Arten. Heißt, das ist ein sehr tiefes, komplexes Feld. Ich habe hier jetzt bewusst mal einen der leichtesten Stile mitgebracht. Das kann man sich schon merken. Riesling-Süßweine sind tendenziell leichter als die meisten weiter aus dem Süden Europas. Und dann kommt es noch darauf an, was steht denn noch hinter Riesling? Wir sprechen dann in Deutschland von den sogenannten Prädikaten, also sprich Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein. Und sehr vereinfacht formuliert, desto höher das Prädikat, desto süßer. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Dann kommt natürlich wie immer auch der Stil vom Weingut daher und die Herkunft. Wir sind hier in der Gegend, die leider viel zu wenig Beachtung hat, nämlich den Mittelrhein. Das kennen höchstens die, die sich mit Poesie auseinandersetzen, weil da der Loreley-Felsen steht, über den etliche Gedichte geschrieben wurden. Ist aber zum einen eine tolle Gegend, um es mal anzuschauen, weil es viele tolle Burgen gibt und eine sehr beeindruckende Landschaft. Und falls wie die günstigere Mosel ist. Denn ja, es ist der Rhein und nicht die Mosel, aber ich habe sehr steile Schieferlagen, sehr ähnlich wie ich es an der Mosel finde, habe sehr, sehr viel Riesling und sehr historische Weingüter, hier zum Beispiel von der Familie Ratzenberger. Die Lagen klingen immer witzig. Wir sind hier in der Gemeinde Bacharach und das, was wir jetzt im Glas haben, ist die Bacharacher Wolfshöhle. Es gäbe auch noch den Bacharacher Hahn als eines der weiteren Toplagen des Dorfs, wo ich immer sage, das ist nach der Flasche Riesling einfacher zu betonen als vorher.
Vielleicht noch über den Betrieb von der Familie Ratzenberger. Das ist ein Traditionsbetrieb. Bist du dort schon mal gewesen auf ihrem Betrieb?
Ich war schon im Mittelrhein, aber nicht bei Ratzenbergers, haben aber schon sehr oft mit Familie Ratzenberger gemeinsam verkosten dürfen. Und sie haben eigentlich so alle Top-Lagen aus der Gegend, haben vor einigen Jahren auch den Nachbarbetrieb aufkaufen können, wodurch sie jetzt knapp 20 Hektar machen. Das ist so mittelgroß in der Weinwelt. Was ich bei ihnen so schätze, ist, dass sie den Weinen immer viel Zeit geben. Und da kann ich dich jetzt leicht angehen, lieber Nelly. Du hast das Thema Preis angesprochen. Vor uns steht eine 075er Flasche, also eine klassische Weinflasche aus 2018 und die kostet 24 Stutz. Das ist was, wo ich sage, das finde ich jetzt nicht so viel für einen Süßwein.
Also was mir so im ersten Schluck auffällt, ist ja also eine interessante Balance zwischen Süße und Säure. Aber das, was ich jetzt befürchtet habe, dass Süße da sofort alles überdeckt, das ist jetzt genau da nicht so.
Das freut mich. wir alle kennen das von klassischen Soßen. Jeder, der manche asiatischen Gerichte, wobei das ein komplexes Thema ist, hatte, der wird sich schon mal mit Sweet and Sour beschäftigt haben und Sweet and Sour Soßen. Und das ist was, das macht eigentlich einen großen Süßwein aus. Das ist, was Nagi auch vorhin sagte. Ja, wir haben hier eine signifikante Menge an Zucker im Mund. Aber die Säure, die beruhigt die Zunge, sie animiert die Zunge und sie lässt zu, dass wir den Rest wahrnehmen. Man merkt schon diese klassischen Schieferböden. Man merkt diesen Hauch von Petrol, der mit Riesling mit Beginn der Reife typisch ist. Und gleichzeitig hat es eine gewisse Leichtfüßigkeit. Wir sprechen hier von 9% Alkohol. Das ist was, da könnte ich, glaube ich, mehr als ein Glas von trinken, nicht nur im Sommer. Dadurch merke ich auch viel von den Fruchtaromen. Ich bin hier zum Beispiel wirklich viel in der Zitrusrichtung. Ich habe viel Zitrone, viel Orange und da kann ich auch mit der Speise zu anknüpfen. Ich könnte jetzt klassischen Crème Brûlée oder eine Tarte à la Citron oder so hinstellen. Das wäre sicherlich ein schönes, harmonisches, braves Match. Aber wenn wir an herzhafte Gerichte denken, auch da gibt es viel mit Zitruskomponente. Und wenn wir jetzt an sowas denken wie Canard à l'Orange, also eine Ente mit einer Orangensoße, das mit diesem Wein würde auch wunderbar funktionieren, obwohl wir in einem klassischen Fleischgericht sind.
Nagi, was macht der Wein mit dir?
Also ich finde es sehr ein klassisches Beispiel für einen deutschen Riesling. Und zwar wirklich, du hast Spiel. Ich würde es Spiel nennen, Spiel zwischen Süße, zwischen Säure, wie das der Marke gesagt hat, eben wenn man an Sweet und Sour denkt. Und das ist genau die Art von Riesling, die ich mag, wenn du eine Lebendigkeit hast beim Trinken. Weil der Wein, ja, 2018, der hat jetzt schon mal eine erste Reife, würde ich sagen. Also wenn er ganz frisch abgefüllt ist, dann wird die Süße noch mehr im Vordergrund stehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne den Produzenten näher zu kennen. Und dahin spürst du jetzt kommen wir langsam aufs Plateau, jetzt wird es langsam interessant. Und für 24 Stutz hast du jetzt hier wirklich verdammt viel Süßwein oder eben deutscher Riesling im Glas, wo wahnsinnig Spass macht. Und ich finde, das kannst du so trinken, einfach so zum Spass haben. Aber dazu würde ich auch wirklich Sachen essen, die kaltvoll sind, die etwas mitgeben.
Was ich jetzt bei dem Wein interessant finde, ich muss im Kopf das Bild von der Süße rausbringen, um dem Wein auf die Spur zu kommen. Also für mich ist das Trinken auch noch so ein bisschen mit Kopfarbeit verbunden.
Deswegen ist mir wichtig, dass wir noch auf andere Food-and-Wine-Pranks eingehen, weil Canard à l'Orange, da sagen wir alle, ah ja, der Typ aus dem Burlak, der empfiehlt jetzt nur so klassische französische Gerichte. Wenn ich kurz mit einem Thema asiatisch bleibe, das mit einem Gericht, wo Frucht und oder Kokos und Curry eine Hauptrolle spielen, also gerade so vegetarische Gemüsecurries, wäre ein richtig schöner Match. Und wir haben, glaube ich, eindeutig sehr viel exotische Frucht, das zu einer Pizza Hawaii mit der Ananas auf der Pizza und dann diesen anderen salzigen Beilagen, das wird auch wunderbar funktionieren. Jeder Italiener wird uns killen, aber das Match würde funktionieren und es wäre ein sehr banales Gericht mit einem tollen Wein.
Glaubst du dem, um den Wein richtig rauszuspüren, muss man etwas essen mit dem? Sonst kommt man dem nicht auf die Spur.
Ich bin bei Riesling sehr parteiisch, deswegen vielleicht nicht der neutralste Ansprechpartner, aber das könnte ich ohne Probleme auch so trinken. Aber er würde durch viele Speisen noch eine weitere Komponente gewinnen, die er als Solist nicht hätte.
Also ich muss dir das ganz ehrlich sagen, was mich da hier besonders erstaunt ist, Ich bin sonst eigentlich ein Entweder-oder-Riesling-Trinker. Entweder Kabi oder Auslese.
Vielleicht musst du noch schnell geschmacklich definieren, was das heisst, Kabi oder Auslese.
Ein Kabi ist, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen die leichteste Stufe mit dem geringsten Zuckergehalt und ist wahrscheinlich das, was man ja halt so richtig würde nennen. Für mich ist es anders. Ich finde Kabi ist eigentlich etwas vom Spannendsten, was es gibt, auch in ihrer Spielart. Die Auslese ist eigentlich so das, was am längsten darf hängen, der höchste Zuckergehalt hat und dann so ein bisschen auch als Prestigefüllung vom Weingut meistens gilt. Und dazwischen haben wir die Spatlese. Sie hat mehr Zucker als der Kabi, sie hat aber weniger Zucker als eine Auslese. Auch bei der Säurepufferung ist es ähnlich. Und wir haben es vorher vom Thema Botrytis gehabt. Und Botrytis spielt ja häufig auch bei der Auslese eine Rolle. Da redet man davon, das ist spürbar, wenn man ja so eine Art einen Honigton hat. Dass man durch das eigentlich kann, zumindest anhand vom Duft zurückschliessen, dass da müsste Botrytis dran gewesen sein. Aber hier schmecke ich gar nichts. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine elegante Spatlese gehabt.
Ich glaube, die Stile ändern sich da insgesamt. Es gibt immer mehr Weingüter, nicht nur Ratzenberger, die bei der Spätlese noch viel mehr auf das Thema Frische setzen und Kräutrigkeit und nicht so diese klassischen Botrytis-Aromen im Vordergrund haben möchten. Was wäre ein klassisches Botrytis-Aroma? Safran ist zum Beispiel was, was man ganz oft hat. Und gerade wenn man an Sauternes denkt, da schwingt oft so ein bisschen Safran und Karamell mit. Und das habe ich bei immer weniger Kabinetten und Spätlesen.
Und darum finde ich, das macht der Wein so trinkig. Weißt du, nicht so schwer, nicht so zum Zerkauen, sondern wirklich so, das hat Freshness. Also das stelle ich auch zum Apero an.
Ich hoffe, das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Wenn man auf den Tisch schaut, ist das eines der ersten Weine, die wir hier gemeinsam in einem Podcast trinken, wo alle drei Gläser jetzt nach wenigen Minuten leer sind. Und das ist das, wo ich sage, das macht Süßwein aus.
Gehen wir eins weiter von Deutschland nach Spanien. Da hast du uns etwas mitgebracht, das heisst Olivares Dulce. Das ist rot. Was erwartet uns da?
Es ist ein Produkt oder ein Wein, den man so in der Weinwelt selten findet. Wer Mourvèdre als Traub überhaupt kennt, kennt sie wahrscheinlich vor allen Dingen als, jetzt kommt wieder das schlimme deutsche Wort, Verschnittpartner, also ein Cuvée-Anteil, oft im sogenannten GSM-Blend, also mit grönerschen Syrah. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Rhonetal, bei Châteauneuf-du-Pape, Gigondas etc. oder auch aus Australien. Wer Mourvèdre reinsortig probiert hat, hat das höchstwahrscheinlich mal als Rosé. Denn das gibt es vor allen Dingen in der Provence in Bondol. Da gibt es zwar auch tolle Rotweine, aber auch die Rosé sind etwas bekannter. Doch in Spanien gibt es immer mehr Gegenden, die Monastrell auch reinsortig als Wein machen. Und die sind vor allen Dingen rund um Alicante, das sind so die bekanntesten Gegenden dafür. So auch Jumilla, eine Appellation unweit von Alicante, wo es ganz, ganz tolle Monastrell-Rotweine und Rosés gibt, auch von Olivares. Aber eben auch eine Tradition, den Monastrell im Weinberg zu vergessen, heißt bewusst nach der Lese noch länger hängen zu lassen, bis er eine wirkliche Überreife kriegt. Was passiert, wenn eine Traube zu reif wird? Sie hat zu viel Zucker, das heißt, der Zucker wird dann auch nicht komplett vergoren bei der alkoholischen Gärung und es bleibt trotz hohem Alkohol, wir sprechen hier von 16%, eine signifikante Menge an Zucker im Wein erhalten. Das klappt nicht in jedem Jahr, deswegen macht auch das Weingut Olivares diesen Wein nicht in jedem Jahr, sondern nur so 5-6 Mal pro Jahrzehnt. Roter Süßwein ist was, das wird allgemein kaum gekannt, weil es viel mehr weiße Süßweine gibt. Port ist sicherlich so der, den alle kennen, aber es gibt auch rote Süßweine in Österreich, zum Beispiel im Burgenland. Es gibt rote Süßweine in Südfrankreich, zum Beispiel Banyuls oder Mauri sind da so bekannte Beispiele. Und in Spanien gibt es eben anekdotisch auch so Versuche wie hier, die für mich grandios sind, weil wenn ich reinrieche, habe ich schon viel von dieser Rosinenaromatik und da merke ich dann die Art, wie es gemacht wurde. Man wartet, bis die Rosinierung am Stock anfängt. Ich finde deutsche Weinsprache immer wieder furchtbar. Aber wenn ich es dann probiere, dann habe ich so eine Vielfalt von Aromen und eben nicht nur dieses plakativ Süße, dass mir da jetzt ganz, ganz viel einfällt. Aber ich bin erstmal neugierig, wie euch beiden dabei gefällt.
Ich sehe Linse jetzt da gerade auf der Rückseite von der Flasche, weil sie da vor mir steht. Da steht 16 Volumenprozent Alkohol drauf. Muss ich da Angst haben?
16% ist was, wo ich sage, wenn genug anderes drum passiert, dann kann das gut eingebunden sein. Denn was auch auf der Etikette steht, ist der Jahrgang. Es ist jetzt 2020, das heißt über 5 Jahre gereift. Und das ist was, was für mich insgesamt sehr rund wirkt am Gaumen.
Was ich total spannend finde, also wenn man da eine Nase voll aus dem Glas nimmt, dann ergibt sich erwartungsmäßig etwas völlig anderes, als wenn ich ihn nachher trinke.
Hey, das sind sowas von Dörrfrüchte. Das sind einfach Dörrfrüchte.
In der Nase?
So geil, ja.
Aber wenn ich nachher trinke, dann kommt auch die Süßigkeit wieder rein und irgendwie ist das wie so ein bisschen kontradiktorisch.
Aber findest du nicht auch, wenn du das jetzt probierst und an Riesling vorteilst, dass der Riesling im ersten Moment süßer wirkt in der Wahrnehmung als jetzt der Rote? Finde ich. Ich finde den viel samtiger, viel...
Er hat so ein bisschen was Hustensaftmäßiges, ne? So ein bisschen was Topsiges. Ja, und das glaube ich, das, was du mit samtig meinst. Aber er hat auch eine gewisse Tiefe, wenn man überlegt, wie lange der am Gaumen bleibt und eben nicht nur mit Zucker, die auf der Zunge liegt, sondern auch viel Aromatik, viel Komplexität, sehr viel würzigen Komponenten.
Ja, also vor allem, ich weiß nicht, in Frankreich redet man doch auch von dem Garrigue, weißt, wo du zum Kochen brauchst, so die Kombi, Rosmarin, Thymian, so die Kräutchen halt, wo auch in trockenen Orten wachsen. Ich finde, das schwingt auch so ein bisschen mit.
Du hast eben das Thema Dörrfrüchte angesprochen. Dörrfrüchte werden ja selten im Dessert eingesetzt, sondern meistens vorher. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine getrocknete Pflaume mit Schinken drumherum gewickelt, der Fett macht deine 16%, um die du dir Sorgen gemacht hast, Nelly, weg. Oder das Fett, nicht der Fett. Und dann habe ich diese Pflaumenkomponente, die ich auch im Wein finde. Das wäre ein tolles Pairing schon zum Aperitif. Ja. Genauso kann ich da weitermachen. Viele, viele Schmortöpfe, sei es Ossobuco oder andere auch Wildgerichte, die geschmort werden. Damit, der Alkohol wirkt deutlich milder dann am Gaumen durch die kräftige Speise. Und ich habe ein tolles Pairing, weil ich diese Rotfrucht des Weins wunderbar zu den fleischigen Komponenten des Eintopfs reichen kann.
Ich weiß nicht, ich frage mich ja immer ganz, ganz oft, was ist ein Wein, wo auch eine Tomate kann standhalten? Da sehe ich es jetzt.
Ja, also je nachdem, wie die Tomate gemacht ist, auf jeden Fall. Wenn sie so ganz frisch daherkommt, dann wird es, glaube ich, schwierig.
So Ofentomaten mit so ein bisschen Käse und Kräuter oder so.
Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Weil gerade Käse, insbesondere wenn ich eher cremige Käse habe, die passen zu dieser Art Wein natürlich auch sehr, sehr schön.
Wir sind jetzt doch bei einem Süßwein, Marc. Und der Nelly hat es vorher auch schon gesagt, ja, wenn ich ins Restaurant gehe, am Schluss hast du Dessertkarte mit dem Süßwein. Lass uns trotzdem auch noch über Dessert reden.
Halbflüssiger Schokokuchen. Das wäre so sehr einfach, aber sehr gut dazu.
Gut, damit wäre das Thema abgehakt, oder?
Nein, also was könnte noch funktionieren? Ich habe ja schon eine gewisse Würze, das heißt alles in Richtung Salzkaramell. Ich hatte letztens ein tolles Dessert, das war quasi wie Snickers auf dem Teller ausgebreitet. Also diese sehr salzigen, karamelligen Noten, dann Schokonoten und dazu so ein Glas, das wäre ein tolles Match gewesen.
Ich finde das sehr schön. Mir fehlen gerade auch ein bisschen die Worte, weil es ist wie so etwas, was ich so in dieser Kombi jetzt noch nie gehabt habe. Und es überrascht mich gerade total irgendwie positiv, aber mit meinem Hirn rattet es jetzt wirklich so gerade durch, wo ich das muss einordnen, weil dort finde ich jetzt so meinen persönlichen Referenzrahmen nicht gerade.
Das ist nicht untypisch, weil instinktiv neigen wir dazu, wenn wir Wein anfangen zu genießen, erstmal süße Weine zu nehmen. Viele, die mit Wein anfangen, trinken zum Beispiel Primitivo. Das ist ein Rotwein, wo eine gewisse Restsüße drin ist. Ich werde nie vergessen, die ersten Rotweine, die ich mir so als Auszubildender gekauft habe, war Le Filou Rouge im Rewe. Das ist vergleichbar zu Coop oder Migros in Deutschland. Das war ein relativ restsüßer, gepanschter Wein aus Südfrankreich. Das würde ich heute nicht mehr trinken. Aber worauf will ich hinaus? Menschen, die mit Wein beginnen, haben eigentlich eine Offenheit für Weine mit Restsüße. Und dann in der klassischen Trinkerkarriere, nenne ich es jetzt mal, dann landen wir bei den ganzen trockenen Weinen und blenden diesen Part aus. Aber viele, wenn sie sich dann wieder damit beschäftigen, sind total begeistert, wie komplex, wie vielseitig das Thema Süßweine sein kann. Deswegen wäre so mein Appell an euch, trinkt mehr Süßwein.
Ja, das finde ich ein wunderbarer Satz, vor allem wenn man so eine Auswahl hat, wie wir sie heute da auf dem Tisch haben. Wenn ihr über die mehr wollt erfahren, dann geht auf unsere Homepage oder schaut die Show Notes, weil dort beschreiben wir die, dort seht ihr das Bild von den beiden Flaschen und dort schreibt man auch, wo man sich die kann besorgen. Darum noch ein kleiner Hinweis, was es auch noch gibt, ist der Weinbrater Newsletter, den wir zu jeder Folge verschicken. Wir würden euch dort motivieren, den auf www.dieweinbrater.ch/newsletter zu abonnieren, weil dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden und kommt immer noch Hintergrundinformationen über zu der aktuellen Folge. Das wäre es gewesen. Marc, merci vielmals, dass du uns mit auf die Süßwein-Reise genommen hast und uns allen, unseren Prämissen auch ein bisschen beraubt hast, ein Stück weit. Wir werden uns in der übernächsten Folge wieder hören und dort geht es dann ums Thema aufgespritzte Weine oder Fortified Wines. Und vorher gibt es natürlich noch eine reguläre Weinbraten-Folge. Bis dorthin, habt es gut, wünschen euch eine gute Zeit, bis bald und tschüss Nagi.
Ciao Nelly.
Und tschüss Marc.
Tschüss zusammen.